Meinst du, wir können, Stefan?
Ich meine, wir können. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen leiser geregelt, weil es doch ein bisschen laut aussah. Ach, ich bin mir so unsicher, René.
Ja, ich merke das.
Ja, dann lass es so. Lass uns mal anfangen.
Werd ich einfach ausschimpfen am Ende, wenn die Aufnahme Schrott ist. Das habe ich schon mal angedroht. Und dann war ich derjenige, der vergessen hatte, sein Mikrofon anzuschalten und nur über den Laptop aufgenommen hat. Da steht man natürlich dann da, wie der Tönnis im Wald. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei einer neuen Folge von Was auch immer, dem Games-Podcast, in dem es um was auch immer geht. Heute mit einer ganz speziellen Folge. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon in der Anmoderation gesagt habe, aber es stimmt halt auch immer. Es ist eh immer schön, wenn was auch immer läuft. Aber es ist auch immer, wenn ich das sage, was Besonderes. Und jetzt erzähle ich mal, warum das was Besonderes ist. Es ist die erste Folge, in der wir uns sehen während der Aufnahme. Wir haben, glaube ich, noch nie so richtig hinter die Kulissen blicken lassen. Wir nehmen normalerweise ausschließlich über Discord auf und sitzen dann in unseren Wohnungen zu Hause und klotzen in leere Räume rein und tun so, als ob wir beieinander sind. Und heute sind wir im Zoom miteinander verbunden. Und wer wir sind, das klären wir gleich. Die zweite Besonderheit heute ist, dass wir eine richtige Themenfolge haben. Also nicht, dass wir sonst keine Themen haben, aber heute wird es vielleicht ein bisschen fachlicher als sonst. Und zu diesem Anlass haben wir uns, die nächste Besonderheit, auch unseren ersten, ich hoffe, das stimmt jetzt auch, unseren ersten Gast eingeladen. Wir hatten noch keinen Gast, oder? Mhm. Nö, hat man nicht. Ich sehe Kopfschütteln. Es hat sich schon bezahlt gemacht, dass wir über Zoom aufnehmen oder zusammen mit Zoom. Jetzt habe ich nämlich ein Kopfschütteln gesehen. Vielleicht sehe ich gerade eine obszöne Geste, weiß ich nicht. Die kommt von dem
Matthias? Ach so, jetzt habe ich mich selbst verraten. Ja, war schon öfter bei was auch immer und bin heute in einer der Funktionen als, um das Thema ein wenig vorwegzunehmen, studierter Literaturwissenschaftler, der direkt als Disclaimer so gut wie alles vergessen hat, was er jemals in dem Studium gelernt hat.
Und auch darüber hinaus.
Und auch darüber hinaus generell alles schnell wieder vergisst, was er jemals lernt.
Das stimmt nicht. Ja. Aber sag doch mal, Matthias, wenn du bei mir auf dem Bildschirm so nach links oben guckst, wer ist denn heute noch da? Wer ist denn unser Gast?
Der Gast, der nennt sich Stefan Wirth und der ist
Ich bin Studierender Medienwissenschaftler. Genau. Eigentlich mit Schwerpunkt Film und Fernsehen, aber das sind ja artverwandte Medien. Und vielleicht kann ich hier doch den einen oder anderen schlauen Gedanken mit beitragen.
Also wenn ich etwas von Stefan Wirth weiß, dann, dass er eigentlich immer mindestens einen schlauen Gedanken beitragen kann, egal worum es geht. Langjähriger Fan von uns ist, uns schon aus den Spieletipps und Giga-Games-Zeiten kennt, der weiß auch, dass Stefan auch einer von den Leuten ist, die wir über den Beruf bei Ström Media Brands kennengelernt haben, denn der war mal Praktikant bei uns und hat da ganz, ganz feine Sachen gemacht. Und jetzt aber auf die Fresse bekommen, ja, kann man auch bei YouTube nachgucken. Da gibt es ein Video, in dem ich Stefan verprügele. aber warum sind wir hier? Wir sind hier, weil wir heute übers Erzählen reden wollen. Und natürlich, wie das unser Podcast so verlangt, über das Erzählen in Videospielen. Ich habe das Thema mitgebracht und habe gedacht, die beiden sind die richtigen Experten dafür. Weil es mich immer wieder umtreibt, vor allen Dingen in Diskussionen über Videospiele, sind die gut erzählt, sind die schlecht erzählt? Was eigentlich gemeint ist, wenn Leute von Erzählung reden, auch in Reviews kriegt man ja immer wieder die Erzählung als ein Qualitätsmerkmal von Spielen präsentiert und die wird dann ausgewertet. Und da stellen sich ganz, ganz viele auch grundsätzliche Fragen über die Funktion sozusagen oder die Mittel, die einem Medium wie dem Videospiel überhaupt zur Verfügung stehen. Aber einsteigen möchte ich mal mit der Frage danach, was ist denn eigentlich Erzählen? Also man kennt das, ich habe gerade schon Reviews angesprochen, dass oftmals viele Sachen, die man irgendwie so als Story umfasst, in einen Topf geworfen werden, die aber vielleicht einer bisschen genaueren Definition oder zumindest Differenzierung bedürfen. Also wenn ich jetzt von Erzählung rede, meine ich da die Handlung? Meine ich, ja, was meine ich eigentlich? Meine ich die Inszenierung? Was ist Erzählen?
Ich finde, da kann man eigentlich gleich mal ein paar Begriffe in den Raum werfen, wenn es schon ein bisschen fachlicher werden soll. Also ich verstehe das immer so, dass die Erzählung eigentlich so, ja, die Handlung ist, die sich ausgefertigt gemacht hat. Also wir unterscheiden da beispielsweise zwischen Story und Plot, beziehungsweise Fabel oder Sujet, wobei die Story eigentlich eher so in den Mittelpunkt stellt, was ist passiert, wenn man es mal ganz chronologisch aufdröseln würde oder ganz unaufgeregt, und der Plot dann eher, wie ist es passiert, also welche konkreten erzählerischen Mittel werden da genutzt, welche Dramaturgie steckt da vielleicht drin in der Art und Weise, wie es erzählt ist, wie setzt man die einzelnen Handlungsfragmente aneinander, ist es chronologisch oder bringt man da auch zeitliche Stränge durcheinander? Und das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung, wenn man sich fragt, was denn jetzt eigentlich eine Erzählung ist, weil eine Erzählung besteht natürlich aus beiden Sachen, die sich gegenseitig bedingen, aber eben nicht das Gleiche sind.
Also du würdest sagen, so ganz grob, die Erzählung ist zum einen das Was und zum anderen das Wie.
Genau. Das ließe sich grundsätzlich so sagen.
Wenn ich da einmal mit der literaturwissenschaftlichen Brille dazwischen sprechen darf, jetzt spricht
aber
eine
sehr
Brille,
gerne.
Anscheinend spricht jetzt eine Brille, also ein bisschen ein schiefes Bild, das ich gewählt habe. Meine Brille möchte dazwischen sprechen. Und zwar, also ich finde das interessant, was wir vielleicht als Prämisse sowieso mal vorausschicken müssen. Ich spreche jetzt so ein bisschen aus so literaturwissenschaftlicher, rudimentärem Wissen, was noch übrig geblieben ist und was ich mir dann noch zwischendurch mal wieder angelesen oder zurückgelesen habe. Stefan eher aus einer filmwissenschaftlichen Richtung und René ist auch da. Und
aus Erfahrung, nennen wir es Empirie.
Aus Erfahrung, das sind natürlich alles nicht Sachen, die so eins zu eins auf Videospiele anzuwenden sind. So, das ist ja auch eine spannende Diskussion, die immer noch gerade so in der Game Studies und so existiert. So, was von diesem ganzen Vokabular und Werkzeug kann man tatsächlich benutzen, auch für Videospiele. Aber aus der literaturwissenschaftlichen Richtung, da auf Genette zurückgehend, der mit die Erzählung eigentlich so das Standardwerk von Erzähltheorie begründet hat, was heute immer noch benutzt wird, wenn auch abgewandelt, unterscheidet halt, was ich auch so ein bisschen wie Stefan, zwischen Diskurs, was ist wie Erzählung, also die Form der Darstellung, also wie wird erzählt, also wirklich die Mittel, mit denen erzählt wird, während Histoire die Handlung ist. Und die Histoire ist eigentlich die zusammenhängende Reihe von Begebenheiten, also das, was passiert ist, in einen Zusammenhang gebracht, zeitlich, räumlich, was auch immer. Das ist die Handlung, das ist die Histoire, während der Diskurs ist, wie wird das dargestellt. Den Diskurs kann man dann auch nochmal unterscheiden in Récrit und Narration. Récrit ist das, wie wird etwas in einer Geschichte erzählt, also während die Handlung, das ist in eine logische, zeitliche Abfolge. Kann es ja zum Beispiel auch in einem Roman oder in einem Videospiel sein, dass ich fange mit dem Ende an, dann kommt der Mittelteil, dann der Anfang. Also ich erzähle komplett unterschiedlich. Das ist dann halt Récrit, wie wird das erzählt? Und Narration ist eigentlich das, die Situation, in der erzählt wird. Also zum Beispiel mündlich, schriftlich, was auch immer. Und also das finde ich halt zumindest eine wichtige Unterscheidung zwischen die Erzählung, was, wie wird erzählt, und eher die Handlung, was wird erzählt. Also das ist, finde ich, eine sehr wichtige Unterscheidung, wie gesagt, es sind jetzt unterschiedliche Begriffe, die wir da benutzen. Ich bin halt mit Diskurs und Histoire kann ich gut arbeiten, weil ich das halt von Jeanette noch gut kenne, diese Unterscheidung, die zumindest sehr grob eben vielleicht auch eher so als Narration und Handlung vielleicht ein bisschen übersetzt werden kann. Ja, weil Erzählung ist halt auch eine literarische Gattung, ganz einfach.
Ich finde es aber, das liegt gar nicht so weit auseinander, selbst wenn du jetzt sagst, das sind unterschiedliche Brillen, die man da aufsetzt, diese grobe Unterscheidung dann, oder erstmal die Feststellung, dass eine Erzählung nicht eindimensional jetzt ein so ein bestimmtes Ding ist, was man auf so ein Medium drauflegt, sondern dass sich das aus verschiedenen Facetten erstmal zusammensetzt und diese Facetten selbst, wie auch immer man die jetzt benennt, ne, die sind ja dann schon vergleichbar.
Genau, jetzt auf jeden Fall.
Unter diesen unterschiedlichen fachlichen Betrachtungen heraus.
Genau. Das sind unterschiedliche Begriffe, die in jeder Disziplin anders sind und teilweise auch andere natürlich anders funktionieren, weil ein Videospiel anders funktioniert als ein Film oder ein Buch, ganz klar.
Ich glaube, was man da so in Bezug auf einfache Grund- oder auf einfache Zugänglichkeit sagen kann, ist tatsächlich, dass es eigentlich immer die Frage ist, wie wird erzählt und was wird erzählt. Ja. Und ich finde es da sehr, sehr spannend, dass eigentlich so, wenn man auf einer ganz oberflächlichen Ebene drüber nachdenkt, so das Interesse oder das, was es naheliegender scheint, dass das, was erzählt wird, zugänglicher ist. Aber wenn ich dann nochmal genauer raufgucke, dann ist es eigentlich immer der Zugang über, wie wird erzählt. Das ist eben das genauere Erleben und das, wo sich vielleicht auch die objektivere Ebene befindet, weil das, wie etwas erzählt wird, da kann man sehr, sehr deskriptiv drüber rangehen, aber ist so ein gewisser Streitpunkt eigentlich immer bei dem ist, was erzählt wird, weil dann kommen so die Deutungen der einzelnen Menschen mit rein und dem, was sie eigentlich in diesem erleben, wenn sie ein Spiel spielen oder ein Buch lesen oder eben einen Film schauen, wo dann die Unterschiede liegen. Und deswegen finde ich da gerade auch diese Ebene des, was ist eigentlich passiert in der Erzählung, sehr, sehr spannend, weil ich glaube, da liegt häufig auch eine Schere zwischen dem, was sich die Leute, die dieses Stück Kunst, dieses Medium, dieses Spiel, dieses Buch produziert haben, gegenüber dem, was die Rezipienten dann daraus machen. Da gibt es auch schöne Beispiele, wo wir wahrscheinlich später noch drauf eingehen können.
Ja, das ist ja wirklich auch der Punkt, an dem dann die Shitstorms oftmals entstehen oder die Petitionen nach Veränderungen.
Das klingt wie so eine malerische Umschreibung eines gewissen Punktes im Social Rap, der Ort, an dem die Shitstorms entstehen.
Ja, das ist so ein Break-Even-Punkt irgendwie. Habe ich jetzt auch, dieses Bild habe ich auch nicht zu Ende gedacht, aber ich stelle mir das so vor, dass das so ein Kipppunkt ist, an dem sich das dann so hochventiliert. Aber das ist spannend, dass du das sagst, weil ich euch ja im Vorfeld, ich hatte euch ja so ein paar Schwerpunkte mitgeteilt, über die ich gerne reden würde. Und da war einer davon, dass ich mich gefragt habe oder euch dann auch, kann Erzählen ohne Geschichte auskommen? Und so wie du das gerade beschreibst, kann man Erzählen zumindest ohne Geschichte beschreiben oder analysieren. Aber jetzt gerade mal auf Videospiele gemünzt, gibt es grundsätzlich auch Erzählungen, die ohne diese Ebene der was ist eigentlich passiert auskommen oder passiert grundsätzlich etwas?
Das ist ja eine mega sprachphilosophische Frage.
Ja. Ist die zu früh?
Nein, also ich glaube nicht, dass sie zu früh ist. Ich würde die einfach ganz pragmatisch damit beantworten, dass schlussendlich, egal wie unspektakulär dieses, also was passiert ist, passiert dann doch immer was. Also wenn es da keine Erzählung gäbe in dem Sinne, dann würde ja nichts passieren. Also selbst wenn die Erzählung ist, ich habe jetzt bei Tetris ein paar Blöcke hin und her geschoben oder auch wenn die Erzählung dann einfach nur ist, ich habe was gespielt, so glaube ich, entsteht trotzdem im Kopf immer eine Art und Weise von, was ist mir da eigentlich gerade passiert?
Ich würde auch, also es gibt ja diesen schönen Spruch von irgendeinem Wissenschaftler mit, ist, man kann nicht kommunizieren, den kennst du ja wahrscheinlich auch, René.
Ja, ich müsste auch eigentlich wissen, wo der herkommt. Ich glaube, es war
irgendwas mit
lass mich nochmal nachdenken und das im Nachgang genau an diese Stelle schneiden.
Aber so wie halt man sagen kann, eben man kann nicht kommunizieren, ich finde auch irgendwie sagen, man kann nicht erzählen und es ist immer irgendeine Art von, das ist dann aber die schwierige Unterscheidung zwischen Geschichte und Handlung, weil es ja eigentlich das Gleiche ist. Also Handlung ist eigentlich, eine Geschichte kann ihre Handlung haben. Vielleicht kann eine Erzählung ohne Handlung auskommen, aber vielleicht nicht ohne Geschichte, weil die Geschichte das ist, was schlussendlich jeder für sich rezipiert, während eine Handlung eher etwas Subjektiveres ist, nämlich die Reihenfolge von bestimmten Dingen, ist eine Geschichte halt, wie gesagt, das Darüberstehende eigentlich, würde ich sagen, und darauf zu verzichten, kann man wahrscheinlich nicht, weil es sich halt immer etwas erzählt und etwas rüberkommt, während ein Erzählen ohne Handlung wahrscheinlich schon möglich ist, ja.
Okay. Ich glaube auch, dass es aber die Frage zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, wie wichtig denn so eine darunterliegende Handlung ist. Und ich glaube, das ist, man, egal wie profan oder wie klein so eine Handlung erscheinen mag, man trotzdem in der Erzählung super, super viel draus machen kann. Also die Beispiele sollen zwar eigentlich erst später kommen, aber ich muss jetzt an Journey denken, wo ja eigentlich das grundsätzliche, die grundsätzliche Idee ist, so ein sehr, sehr menschliches Wesen besteigt schlussendlich einen Berg oder läuft lange, lange Zeiten durch die Natur. Und das ist jetzt eigentlich, wenn man das so auf dem Papier hört oder als was ist passiert, so zusammenfasst, natürlich nicht unfassbar spektakulär. Aber die Art und Weise, wie es dann ästhetisiert ist, wieder auch mit so einem, mit so Identifikationsmarkern oder die Möglichkeiten, das emotional nachzufühlen, was da gerade passiert, gearbeitet wird, da entstehen eigentlich so die interessanten Sachen. Also was vielleicht so die Bottomline ist, ist nicht, ob jetzt eine Erzählung unbedingt eine Handlung braucht, die es erzählt. Ich kann mir vorstellen, dass aber auch einfach die Handlung manchmal nicht das Kernelement einer Erzählung sein muss, sondern dann eben die Erzählung, wie es erzählt wird.
Verstehe. Das Erzählen, ja.
Ja, das Erzählen, ja. Das klingt alles vielleicht ein bisschen verkopft, aber es ergibt Sinn. Übrigens, ich bin mir ziemlich sicher, es ist der österreichische Philosoph Paul Watzlawick oder Watzlawick, ich weiß gerade gar nicht.
Nee, das wusste ich noch. Und wie es ja eigentlich mehr oder weniger die Aussage von man kann nicht kommunizieren ist, dass selbst wenn du versuchst, nicht zu kommunizieren, du kommunizierst, dass du nicht kommunizierst. Also es gibt keine Situation, in der du nicht kommunizierst. Und als Person mit einem Körper und Anwesenheit.
Da muss ich als Kommunikationswissenschaftler, muss ich aber trotzdem so weit einschränken, dass es auch nach verschiedenen kommunikationstheoretischen oder definitorischen Ansätzen schon Möglichkeiten gibt zu sagen, dass da keine Kommunikation stattfindet, aber das, was du gerade richtig gesagt hast, was Watzlawick gemeint hat, ist halt, dass in einer Erzählsituation, darum geht es ja jetzt bei uns zum Beispiel, auch die Verweigerung einer direkten Kommunikation eine Botschaft in sich trägt.
Genau, richtig.
Und das ist ja auch das, was Stefan jetzt so ein bisschen mit Journey, mit dem Beispiel schon gesagt hat, selbst wenn da die Botschaft irgendwie nur im Unterton quasi dem Erzählen folgt, sie ist trotzdem da. Aber lasst uns doch an der Stelle auch diesen einen Schritt nochmal zurückgehen und uns fragen, was macht denn jetzt eigentlich Erzählen in Videospielen besonders, beziehungsweise was unterscheidet es von anderen Medien? Also du hast schon gesagt, Matthias, das ist ja, die Erzählung an sich ist ein literarisches Genre? Nein, wie hast du es
formuliert? Es gibt Erzählungen, ja, das sind literarische Genres oder Gattungen. Deswegen rede ich halt eher von Erzählen und weniger von Erzählung, weil eine Erzählung halt eine bestimmte Gattung ist.
Genau, und das Erzählen an sich ist ja auch älter als die Literatur. Also der Mensch ist einfach dazu angelegt, sich seine Welt, die Realität und seine Erinnerungen in Erzählungen irgendwie abzuspeichern und auch in Erzählungen weiterzutragen. Dann ging das in die Literatur irgendwann ein und jetzt sind wir halt beim Medium Videospiel. Und genau, was macht das besonders, was macht das anders?
Ich würde vielleicht mal kurz einmal aus literaturwissenschaftlicher Sicht mal wieder natürlich haben wir halt da, wie du gerade schon sagtest, Literaturwissenschaft erst eigentlich nur fast nur mündliche Traditionen, also Stoffe wurden mündlich tradiert, wurden sich weitererzählt, waren deswegen auch eigentlich nicht fest, sondern recht formbar, haben sich verändert immer wieder und dann wurden bestimmte Varianten, deswegen gibt es zum Beispiel in der Mittelalterliteratur auch ganz oft von Texten unterschiedliche Varianten, weil es halt mündlich tradierte Stoffe sind, die an unterschiedlichen Orten anders erzählt wurden auch. Und das ist aber halt Literatur, ist dann halt, es ist niedergeschrieben, zumindest ein enger Blick auf Literatur ist, dann halt die niedergeschriebene Schrift von diesen tradierten Texten, mündlich tradierten Texten, dass sie halt von, also einfach zu Text wurden, zu Schrift wurden so. Und das, was Videospiele natürlich nochmal ganz anders machen, ist, dass sie eigentlich ja eben keinen festgeschriebenen Text haben, sondern deswegen finde ich es halt auch sehr interessant, eigentlich viel näher an mittelalterlicher Literatur dran sind oder dieser Tradition dran sind, nämlich, dass sie formbar, veränderbar sind, dass sie auch total abhängig von sind von der Person, die sie vorträgt oder spielt in diesem Fall, dass sie halt interaktiv sind, dieses schöne Wort mal zu benutzen, dass sie eine ganz andere Struktur auch einfach haben des Erzählens, dass sie halt unterschiedliche Räume, unterschiedliche Zeiten, ganz unterschiedliche, also dass sie noch viel mehr als Literatur diese Abwechslung von Raum, Zeit, Erzählperspektive, überhaupt Erzähler hat, also dass das alles viel, viel weniger greifbar ist eigentlich als in niedergeschriebener Literatur. Aber aus dieser Sicht kann man eigentlich sagen, der größte Unterschied ist diese Interaktivität, ist die Veränderbarkeit, ist die, dass das alles nicht in festen Formen ist, sondern sich formt. Das ist eigentlich konstant sich formt, wenn man so möchte.
Ja.
Finde es auch interessant, jetzt das mal von der anderen Seite, wenn es um die Abgrenzung geht, das beispielsweise vom Film abzugrenzen. Weil man sagt ja beides, dass das eben Bewegtbildmedien sind oder audiovisuell, die funktionieren, aber dass Film und Videospiele eigentlich doch super verschieden sind und ich da Matthias sogar recht geben würde, dass
sogar
Videospiele
überraschend,
ja, überraschend,
dass das passiert
überraschend heute. Hat Matthias mal was Richtiges gesagt, dass ich ihm recht geben würde, dass Videospiele vielleicht sogar eine gewisse Tradierung eher in solchen Sachen wie der Literatur haben und eben so eine Art audiovisuelle Literatur sind, denn wenn man es auch mal wieder philosophisch betrachtet, was diese Medien zum Ausdruck bringen, ist gerade Film so eine Art Medium, die eigentlich was Konservierendes hat, die versucht Prozesse, die man in der Wirklichkeit darstellt, also es geht jetzt nur um den Live-Action oder den Realfilm, die in irgendeiner Art und Weise aufzuzeichnen und dann eben auch in eine erzählende Form zu bringen, sozusagen. Man nimmt sich diese eingefangenen Fragmente der Wirklichkeit und versucht die irgendwie in so einen Zusammenhang zu bringen, dass sie einen Sinn ergeben oder eine Geschichte erzählen. Wenn es bei Videospielen auf der anderen Seite so ist, dass da nicht auf eine, also es wird keine reelle Welt eingefangen. Natürlich werden irgendwie reelle Eindrücke und reelle Themen in Videospielen verarbeitet, aber das in Welten, die komplett artifiziell sind, die immer so ein Schaffungsprozess durchgelaufen sind, die, also da ist wirklich die Transformation nochmal viel stärker als im Film, genauso wie es eben in der Literatur ist, dass da Eindrücke in eine komplett neue Art von Medium überführt werden. Also während es in der Literatur die Schrift ist, ist es halt im Videospiel, es lässt sich nicht anders sagen als das Videospiel, weil das ja schlussendlich die Erfahrungsebene führend ist. Aber das finde ich eben auch so eine sehr, sehr interessante Parallele, dass beide Medien da in Abgrenzung zum Film eigentlich wirklich eher so einen absoluten Schaffungsprozess durchlaufen, der wirklich nichts aus der Welt irgendwie konserviert, sondern selbst alles schafft. Also gerade bei Videospielen, wo man dann so Sachen hat wie eine Open World, wirklich auch eine Open World dann eben schafft, was ja im wahrsten Sinne des Wortes eine eigene Welt ist, in der diese Erzählungen dann stattfinden können.
Ich finde auch, also dieses, wenn ich immer, habe ich ab und zu auch schon drüber geschrieben, dass ich halt finde, dass eigentlich Videospiele viel zu sehr immer wieder versucht wurde und auch immer noch wird, die halt in diese Form des Films zu pressen und da halt zu gucken, welche erzählerischen Mittel gibt es in Filmen, das wollen wir auch in Videospielen, weil Filme sind erfolgreich, sind bombastisch, ziehen viele Leute an, sind die Popkultur überhaupt, irgendwie haben die Popkultur die letzten, keine Ahnung, 50 Jahre am krassesten geprägt und das wollen wir halt auch. Und was ich halt, deswegen finde ich halt auch, sind Videospiele eigentlich näher vom Erzählen an Literatur, aber da finde ich halt sogar noch einen draufsetzen würde, sagen, ja, am Theater sind Literatur, also das Theater, das halt Literatur als Grundlage hat, den dramatischen Stoff, und die dann halt jeweils in anderer Form umsetzt. Auch teilweise recht interaktiv. Gerade so Impro-Theater, sowas, wenn man sich sowas anschaut, ist, wie gesagt, es liegt immer ein Text zugrunde. Aber die Aufführung des Textes ist es dann eigentlich schlussendlich, die es ausmacht und weniger der Text als solcher. Was war die Frage nochmal?
Also, das Videospiel ist das Theater, in dem das Publikum gleichzeitig auch der Schauspieler oder die Schauspielerin ist.
Ja, finde ich, ja. Also ja, vereinfacht ausgedrückt, für mich ist ein Videospiel, wenn es gut gemacht ist, eigentlich mehr wie ein Theater als wie ein Film, wo ich alles gleichzeitig bin, wo ich SchauspielerInnen bin, wo ich ZuschauerInnen bin, wo ich Regisseur bin, wo ich vielleicht sogar auch das Bühnenbild ein bisschen verändern kann, wenn ich möchte, und die Musik beeinflussen. Also es ist das Gesamtkunstwerk, wie es ja von Wagner.
Dann sind wir im Sandbox wahrscheinlich, ne?
Wie zum Beispiel, ja, oder bei Tetris, wenn ich hier weiter komme, desto mehr verändert sich die Musik. Also, ne, Stefan ist hoch.
Meine schöne Kamera hat gerade den Geist aufgegeben.
Oh, deswegen. Traurig. Oh nein.
Traurig.
Kurz, Stefan, Wirts Bild ist von wunderschön mit Schärfe-Effekt, wie heißt das, zu so wie wir geworden. Pixel.
Ja, er ist jetzt endlich einer von uns.
Einer von uns.
Jetzt kannst du zum Pöbel hinabgestiegen.
Den jetzt einen Screenshot machen und dann so ein schönes Vor-Grenzgamer-Aufzeichnung, nach der Grenzgamer-Aufzeichnung
ja. Ja. machen. Karriere direkt auch im Arsch.
Karriere im Arsch. So.
Hey, ja. Würdest du dem zustimmen, Stefan? Also du hast es ja schon angedeutet, aber dass das Videospiel dem Theater sehr viel näher ist als dem Film und dass es irgendwie eigentlich ein mühsamer Versuch ist, zu versuchen, das Videospiel näher an den Film zu bringen, wie das jetzt in jüngster Vergangenheit öfter mal gerade so bei AAA-Titeln passiert ist?
Also ich würde da teilweise zustimmen. Natürlich ist es absolut verfehlt zu sagen, Videospiele sind interaktive Filme. Also es gibt Videospiele, die das versuchen, gerade so die Arbeiten von David Cage bezeichnen sich ja mehr oder weniger so, aber alle Videospiele so in diese Kategorie zu packen, ist halt absolut verfehlt, weil dann wären es halt genau das, interaktive Filme und eben keine Videospiele mehr. Und ich glaube schon, dass das da auf eine gewisse Kombinatorik aus verschiedensten Medien sitzt, sei es das Theater, sei es eben dann auch die Literatur. Aber ich glaube, dass es eben nicht nur das ist. Klar, gibt's Bezüge zu Filmen dann. Es gibt auch Bezüge zu Digitalmedien mittlerweile darin. Also alleine das, also Spielekulturen gehören ja auch irgendwie zu Videospielen und gerade so der Austausch im Realen, der bei Videospielen dann eben auch noch eine Rolle spielt, ist dann auch sehr wichtige Komponente, so was, glaube ich, wenig andere Medien so während der Rezeption hergeben, gerade dieser Austausch mit anderen. Deswegen finde ich diesen Versuch darüber, also Videospiele über ein anderes Medium zu definieren, ein bisschen schwierig. Es gibt Anleihen von allen Sachen, aber schlussendlich sind sie eben was sehr, sehr Eigenständiges, nämlich Videospiele. Ja.
Und damit auch total verschieden erzählbar, ne? Du hast es gerade schon gesagt, diese Interaktion. Es gibt ja auch Spiele, die sind so offen gestaltet und gleichzeitig aber darauf ausgelegt, dass sie mit ganz, ganz vielen Menschen erlebt werden. Sowas wie Elite Dangerous oder so.
Ja, oder versuch mal in Among Us auseinander zu klamüseln. Was ist denn da jetzt Erzählung oder Erzählung, was ist Histoire, was ist also Handlung, deswegen, das sind immer nur Annäherungen, wie Stefan auch sagt. Und wenn ich sage, was wie Theater passt eher als Film, ist natürlich nicht damit gesagt, Theater erfüllt dann die Rolle einer, also ne, das immer noch ein, das fehlt immer noch natürlich was. Ne?
Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen davon die Frage, was denn so, also was ist. Was ist so das Standard-Videospiel, auf das man sich bezieht? Weil wenn man jetzt wirklich so über, also wenn er Videospiel hört, sofort an Detroit Become Human oder Heavy Rain denkt, dann wird er sich denken, ja klar, Videospiele sind ja eigentlich nur Filme, wo ich noch ein bisschen was nebenbei machen kann. Ich möchte jetzt die David Cage-Fans nicht weiter gegen mich aufbringen. Aber
so viele gibt's davon nicht.
Das kann auch gut sein. Aber jetzt jemand, der sowas wie ein Dark Souls spielt, was ja viel, viel zersplitterter ist und viel, viel impliziter als ein Film, der wird schon verstehen, dass man das eben nicht mehr nur mit der Nähe zum Film passen kann. Und bei Dark Souls stammt ja die Inspiration dieser Erzähltechnik auch schon wieder aus einem literarischen Zusammenhang. Deshalb, glaube ich, ist das auch immer ein Faktor, wie man Videospiele sieht, in dem, was denn die Grundvorstellung ist, die man hat, oder das Grundvideospiel, was einem manchmal so vor Augen schwebt, wenn man Aussagen über Videospiele im Allgemeinen trifft.
Aber jetzt gibt es ja halt auch vor allen Dingen viele große Produktionen, wo dann auch talentierte Autoren dahinter stecken, die sich eine Geschichte überlegen, die da erzählt werden soll. Und die bauen dann auch entsprechende Plotbeats ein, die ja manchmal zu einer relativ streng vorgegebenen Zeit und in einem relativ streng vorgegebenen Rhythmus konsumiert werden, manchmal aber auch weit über eine relativ freie Landschaft verstreut sind und auch nicht in einer festen Reihenfolge, aber wo schon irgendwie eine gewisse Stringenz dahinter zumindest sein soll. Also um jetzt mal zwei Extrembeispiele zu nennen, sowas wie The Order ist so schlauchartig angelegt und so sehr auf diese filmischen Momente ausgelegt und zugespitzt, dass hier das individuelle Erleben der Erzählung, die individuellen Abweichungen in der Erzählung, die man wahrnimmt, wahrscheinlich deutlich geringer sind, als wenn ich Fallout 4 spiele, was auch eine übergeordnete Handlung hat, wo ich auch zu einem, in Anführungsstrichen, zu einem Ende kommen kann. Was aber dazwischen passiert und in welcher Reihenfolge ich bestimmte Plotbeats wahrnehme oder erlebe, das ist total verschieden. Und manche Leute haben vielleicht auch genug von dem Spiel, bevor sie überhaupt angefangen haben, dieser Story zu folgen. Was machen denn da diese Autoren jetzt? Schreiben die da eine Erzählung? Schreiben die da eine Handlung? Oder geben die eigentlich eher nur so eine bei solchen Spielen wie Fallout geben die dann nur so eine Empfehlung mit, das könntet ihr erleben, ja. Das könnte die Erzählung sein.
Also das ist jetzt auch wieder eher eine Analogie aus dem Film, weil da kenne ich mich halt am besten aus. Oder eigentlich wirklich eher aus den Serien, was ja nochmal grundsätzlich anders ist als Film, nämlich dass gerade bei langlaufenden Serien die Aufgabenfelder aller AutorInnen, die daran beteiligt sind, halt wirklich sehr, sehr weit auseinander geht. Also da gibt es auf der einen Seite die Leute, die wirklich Dialoge schreiben, Leute, die halt für die Dramaturgie zuständig sind. Also Dramaturgie ist halt die Art und Weise, wie sie Spannungsbögen in der Erzählung aufbauen, wann sozusagen was passiert und in welche Richtung man welche Konflikte führen kann. Dann gibt es Leute, die für die Continuity zuständig sind, also dass die Information, die jetzt, wenn über Jahre erzählt wird, was ja bei Serien durchaus mal vorkommt, dass nicht an der einen Stelle erzählt hat, ja, eine Figur war 15 Jahre verheiratet und dann 5 Jahre später wird erzählt, okay, der hat jetzt zum ersten Mal eine Freundin gefunden, sowas geht halt nicht zusammen.
Das sind die Leute, die bei vielen Serien, die ich in letzter Zeit geguckt habe, keine gute Arbeit geleistet haben.
Ja, genau die sind es. Und da ist es halt wahrscheinlich bei Videospielen einfach genauso, dass das Bild des Autoren da total auseinandergeht. Und ich glaube, das, was vielleicht bei Videospielen noch so als Autor verkauft wird, ist bei großen amerikanischen Serien so, oder das Berufsbild schwappt jetzt auch mittlerweile mehr nach Deutschland rüber, der Showrunner, der sozusagen sich für Ästhetik und der Grundvision des Spiels eben auszeichnet und der sozusagen, also da ist es vielleicht auch so ein bisschen Creative Director, im Film gibt es ja natürlich dann noch diesen Begriff des Autorenfilms, also es geht halt hauptsächlich darum, dass es halt, also es ist eigentlich eher ein Marketing-Label als jetzt wahrscheinlich eine genaue Berufsbezeichnung, wenn man jetzt über die Art und Weise, wie ich verstanden habe, dass du den Autorenbegriff erklärt hast, da rangehen würde, nämlich, dass es so eine Art und Weise ist, im öffentlichen Sprech Videospiele doch ein bisschen mehr als Kunst zu legitimieren, weil da arbeiten ja jetzt nicht mehr nur Leute dran, die sich irgendeine Story ausgedacht haben, sondern es sind wirklich Autoren, die literarische Kunst schaffen, sozusagen. Deswegen und ja.
Ich finde das Thema insofern interessant, dass das eigentlich mit der größte Unterschied ist in der zumindest in der Rezeption von Literatur zu Videospielen, ist, dass es halt den Autoren, die Autorinnen im klassischen Sinne in Videospielen nicht gibt. Also sowas wie, keine Ahnung, Schlüsselromane, oder halt autobiografisch gelesene Romane, auch wenn viele Autoren, Autorinnen das nicht wollen, ist es der Fall. Also jeder Thomas Mann-Roman wird halt immer daraufhin untersucht, wo war Thomas Mann da gerade in seinem Leben und was davon in Tod von Venedig spiegelt die eigene Pädophilie in Anführungszeichen von Thomas Mann wieder und alle solche Sachen und ne, Buddenbrooks eben als Schlüsselroman, bla bla bla. Und das gibt es insofern in Videospielen noch so gut wie gar nicht. Also es fängt so an mit so irgendwie hier, na, Death Stranding, sag
Hideo Kojima.
Genau, mit sowas wie Kojima oder dann zum Beispiel in, bei sowas wie Dark Souls ist dann halt eher weniger der Autor, Autorin, als mehr das Studio, das halt so ein bisschen die Rolle einnimmt, dessen, was sonst so eher so der Autor war oder
da
der
Autorin. Da würde ich dir war. Sogar jetzt ad hoc widersprechen, weil bei dem Hidetaka Miyazaki, der Creative Director für Dark Souls, Bloodborne, Sekiro und Elden Ring ist, die Erzählung wird tatsächlich so in so populären Fandiskursen darauf zurückgeführt, dass er früher so Sachen wie Herr der Ringe gelesen hat, aber kein Englisch konnte und deswegen das nur sehr, sehr fragmentarisch verstanden hat und sich so die Geschichten zusammengereimt hat. Und so erzählt er jetzt eben auch seine Geschichten in den Videospielen. Hm. Deswegen gibt es da auch schon solche Sachen.
Ja, genau, das meine ich ja.
Da über diese Person zu rechtfertigen.
Genau, bei ihm ist es aber, finde ich, noch mehr als jetzt bei dem Kojima. Es ist halt noch eher ein ziemlicher Nischendiskurs, während Kojima halt zum ersten Mal auch mit Death Stranding und mit Metal Gear auch wirklich von der PR und es versucht wird zu pushen, also das ist jetzt der Videospieler-Autor, wenn man so möchte, der halt irgendwie der seine eigene Leben verarbeitet in Videospielen und so weiter und so fort. Während das halt, ja, weil sowas wie Dark Souls auch der Fall sein kann, aber noch eher Nischendiskurs sind, würde ich sagen, ist das halt etwas, was in Videospielen so langsam erst auftritt. Und das ist ja das Interessante eben daran, an Videospielen, da sitzen halt zig Leute, die an Geschichten schreiben, an Plots schreiben, an Handlungen schreiben und das ist halt ein mega diffiziles Ding zwischen halt, was ist eher so eine Gesamtdramaturgie des gesamten Spiels. Bei so einem Open-World-Spiel wie Fallout 4 gibt es ja immer noch eine, die ja nicht umsonst so genannt wird, Main-Quests, die halt eigentlich so die Hauptgeschichte erzählen sollen, während alles andere halt eher so teilweise fragmentarisches Erzählen ist, teilweise schon auch zusammenhängend mit auch teilweise selbst wieder zusammenhängende Geschichten sind, so einzelne kleine Handlungen, die abseits von der Haupthandlung sind und so. Und das ist halt ein unglaublich diffiziles Ding, wo ich mir gar nicht ausmalen will, wie das teilweise wahrscheinlich für Ausmaß auch annimmt bei so einem riesigen Open-World-Spiel, wie da wohl so Scriptboards und sowas, was auch immer aussehen.
Ja, ja. Halt so, ne? Das versuche ich mir auch manchmal vorzustellen. Ja, ich glaube, also, das unfassbar. Ist Brainfuck ohne Ende.
Genau, aber das ist halt wirklich so dieses Klassische, der Autor, die Autorin, die ein Werk schafft, das halt Literatur auszeichnet nun mal, vor allem Romane auszeichnet. Das gibt halt so in Videospielen. Ich will teilweise, wie gesagt, jetzt versucht, aber es funktioniert. Oder David Cage ist halt auch ein Beispiel genau dafür. Mhm. Ne? Diese David Cage-Spiele sind halt die David Cage-Spiele. Und es ist halt meistens, funktioniert das halt nicht so richtig aus gegebenen Gründen.
Ich muss ja sagen, ich bin großer Fan davon, dass das bei Videospielen nicht passiert.
Ja,
obwohl die Hoffnung, die ich da drin eigentlich sehe, mit den realen Produktionsbedingungen, nämlich nicht mehr wirklich was zu tun hat, aber die Rechtfertigung über solche Künstler, denen so einen großen künstlerischen Wert zuzuschreiben, ist ja dann teilweise auch, gibt denen ja die Möglichkeit, sich auch so ein bisschen toxisch auszuleben und sehr, sehr schwierige Produktionskulturen um sich rumzuschaffen. Und ich glaube, wenn Videospiele eine Sache nicht brauchen, dann noch mehr problematische Produktionskulturen.
Mhm. Wobei das auch eher, finde ich, auch wieder dann eher vergleichbar ist mit dem Regisseur, der Regisseurin im Theater. Mhm. Habe ich leider auch an eigenem Leibe erlebt von das und auch im Film, wahrscheinlich ähnlich.
Auf jeden Fall.
Während es bei Serien wahrscheinlich nicht ganz so ist, weil da wechseln ja oftmals auch die Regisseure. Aber anyway, auf jeden Fall, das ist halt so diese eine Person, die gesamte Produktion halt irgendwie so teilweise tyrannisch kontrollieren steuert. Kann. Das ist schon, das glaube ich auch eher so dieses, der Produzent dann halt in einem Videospiel eher, ne, und ja, aber ich bin auch froh, ich meine, dieses Tod des Autoren ist ja nun auch schon wirklich eine sehr alte philosophische oder literaturphilosophische Schule halt, die sagt, dass der Autor, die Autorin eigentlich keine Rolle spielt, sondern sobald das Buch geschrieben ist oder der Text geschrieben ist, halt er für sich steht und der Autor, die Autorin gar nicht kontrollieren kann, was eigentlich alles in diesem Text drin steht, außer persönlichen Einflüssen und selbst die Person, die den Text geschrieben hat, nicht eine in sich kohärente Person ist, sondern auch mit tausend verschiedenen Einflüssen, tausend verschiedenen Stimmungen, tausend verschiedenen Stimmen, die irgendwie in diesem Prozess des Erschaffens entstanden sind, dass es auch gar nicht, ein Text nicht auf eine Person zurückzuführen ist. Das, ja. Ist, ja, das ist ja so eine Schule, die schon seit Ewigkeit existiert, die in dem Videospiel, ja, natürlich noch viel, viel mehr eine Rolle spielt, wenn da 1000 Leute an einem Werk arbeiten. Ne? Also,
aber ganz klar. Man muss natürlich auch sagen, dass der, oder so habe ich es zumindest immer verstanden, dass der Tod des Autoren jetzt nicht bedeutet, dass der Autor eben gar keine Rolle mehr spielt. Er kann durchaus sagen, nein, dass er eben nicht gar keine Rolle mehr spielt, sondern sich eben gleichrangig mit verschiedenen Faktoren der, die allgemein in der Gesellschaft, aber dann natürlich auch noch in der Lebensrealität des der schlussendlichen Rezipierenden
spielen. Es ist eine wissenschaftliche Diskussion, die darum geht, dass in der wissenschaftlichen Rezeption von Literatur in diesem Fall der Autor, die Autorin eigentlich keine große Rolle spielen sollte, sondern vielmehr die Diskurse, die in einem Buch zu finden sind und nicht die, nicht alle zurückzuführen sind auf einen Autor oder eine Autorin, so. Und, das ist eigentlich, ja, aber es kommt jetzt, geht jetzt gerade ein bisschen weit weg, glaube ich, von Videospielen.
Ja, in diesem Moment moderiere ich das auch ab.
Ja.
Aber kann man dann eigentlich sagen, wenn jetzt, bleiben wir bei Kojima zum Beispiel, wenn er sich für ein Death Stranding irgendwie 1000 Hollywood-Schauspieler rankarrt und die gehen dann in so Motion-Capturing-Anzüge rein und unter einer Regie führen sie durchchoreografierte Szenen auf, die eingefangen und ins Spiel überführt werden und dann heißt es, wir sind jetzt noch näher am Film als noch vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Das ist dann eigentlich Käse, oder? Das zu behaupten, nur angesichts dieser Produktionsmethoden, die da irgendwie einfließen?
Das ist Marketing, ganz einfach. Ne? Ja. Das ist ganz einfach Marketing, fertig, aus, weil das halt ist, was sich verkaufen lässt, weil Film versteht jeder halt. Ne? Film, wie gesagt, denkt jeder an Bombast, an riesigem Production Value, an Schauspieler, Schauspielerinnen, an das Ganze halt. Und das ist einfach die Marketing-Idee dahinter.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen, also das ist ja natürlich, was du gerade beschrieben hast, Matthias, die populäre Wahrnehmung von Film. Film ist
Das war klar, dass du das sagst. Ich habe nur drauf gewartet.
Genau. Ja, ja, aber gerade in dieser Marketing-Einordnung ist es dann wirklich so, dass es darum geht, sich ganz gut anzuordnen.
Zu Kojima, weil ich habe ja sogar, als das Spiel rauskam, ein Interview mit ihm geführt und habe ihm sogar ganz bewusst eben gefragt, so, ob er nicht doch einen kleinen Unterschied sieht zwischen Film und Videospiel und er natürlich das bejaht hat und gesagt hat, natürlich ist das Videospiel ein ganz anderes Medium, kann ganz anders erzählen als Videospiel und hat mir auch nochmal ein bisschen deutlich gemacht, wie das zum Beispiel bei ihm in dem Spiel Death Stranding halt wichtig war, welche Rolle die Spieler, Spielerinnen spielen und so weiter, welche Rolle allein das Gehen in diesem Videospiel hat und also das physische Fortbewegen der Spielfigur. Das war's?
Dummer Witz, ich habe gesagt, das Gähnen.
Achso, das Gähnen teilweise auch, ja. Und deswegen, ne, ist das halt wirklich, muss man da ganz stark auch immer unterscheiden zwischen dem, was wird von irgendwie PR-Maschine rausgeballert und was für Vergleiche werden herangezogen, weil sie sich gut verkaufen lassen und was ist tatsächlich das, was im Spiel passiert, wenn du es spielst, so, ja.
Also es wäre wahrscheinlich viel zu mühsam, jetzt anhand all dessen, was wir jetzt schon festgestellt haben, aufzudröseln, was gibt es für Techniken der Erzählung im Videospiel, denn die scheinen ja unglaublich vielfältig zu sein. Und das, was aber, ich denke mal, so vorrangig als erstes in den Kopf schießt, wenn von einer Handlung, einer Erzählung die Rede ist, ist immer The Last of Us, da ist so eine Filmsequenz, in der wird mir auch die Kontrolle genommen als Spieler, da läuft einfach so ein Film ab und in dem werden irgendwie Figuren getötet, es küsst sich jemand, die Handlung wird vorangetrieben, also so die klassischen Plotpoints. Wie kann man sich denn davon lösen, dass eine Erzählung, also vielleicht ist es auch gar nicht mehr so und ich nehme das nur so wahr, aber dass Erzählung in Videospielen oder Erzählen in Videospielen immer auf sowas reduziert wird.
Auch da, glaube ich, die einfachste, der Grund, weswegen das ist, weil Videospiele entstanden sind in einer Zeit, wo Filme das alle absolut etablierteste Medium waren, das massenkompatibelste Medium war. Auch ja, eigentlich immer noch ist, wenn man so möchte. Videospiele haben es vielleicht in Zahlen, was Umsatz angeht, aber was Zugänglichkeit angeht und was Konsumierbarkeit angeht, sind natürlich Filme, Serien, das Ganze immer noch weiter vorne als Videospiele. Und die einfachste Art des Erzählens ist einfach halt, die Kontrolle wegzunehmen, die Interaktivität sein zu lassen und sagen, jetzt ist die Cutscene da. Und ich glaube, deswegen hat sich das einfach in vielen, gerade AAA-Spielen, als die etablierteste Form des Erzählens herausgestellt, ja. dass du eigentlich in Cutscenes Geschichte weitererzählt wird und dann danach zwischendurch kannst du ein bisschen steuern, wenn du willst.
Also eigentlich an dem vorbei, was im Videospiel machen sollte und in der Lage wäre zu tun,
oder? Zumindest, ja.
Da würde ich ein Stück weit widersprechen. Also was ein Videospiel kann, auf jeden Fall. Aber natürlich ist es ja auch ein Statement zu sagen und auch etwas, was man sich als Kreativschaffender auch in Videospielen, denke ich, vorbehalten muss, irgendwann intervenierend, wenn man so möchte, in die Handlung einzugreifen. Und das kann ja durchaus auch eine Art von künstlerischem Statement sein. Also, wie gesagt, die Problematik ist jetzt, dass ich The Last of Us 2 nicht gespielt habe, aber...
Aber das kannst du ersetzen halt mit allen Videospielen, die...
Es ist ja schon eine Möglichkeit eben zu sagen, ich gebe dir als Spieler bewusst nicht die Möglichkeit, diesen Charakter zu retten. Also das ist ja zum Beispiel im Final Fantasy VII mit Aerith. Sorry für den Spoiler.
Meine Güte, das wusste keiner bis jetzt.
Das wusste niemand. Eine unfassbar große Diskussion. Etwas, was ja auch dazu beigetragen hat, dass Leute ihre Art, dieses Spiel zu spielen, nochmal verändert haben. Zehntausende Wege gesucht haben, sie irgendwie zu retten, wo auch diverse Gerüchte darum kursiert sind. Und was ja irgendwie schon einen gewissen Teil zum Reiz und auch zum Mythos, würde ich es mal bezeichnen, der um dieses Spiel existiert, wirklich beigetragen hat. Deswegen glaube ich, so als rein künstlerischer Handgriff ist es schon ein probates Mittel und eine der vielen Gestaltungsmöglichkeiten, wie eben Videospiele funktionieren können. Dann ist schlussendlich die Frage, ist es immer das adäquate künstlerische Mittel? Und wer ist überhaupt in der Lage zu beurteilen, dass es das adäquate künstlerische Mittel ist? Also natürlich, in der Realität ist es häufig so, dass man sagt, okay, das ist einfach die einfachste Art, irgendwie die Geschichte voranzutreiben. Aber nicht jedes Videospiel ist Kunst. Dem muss man ja dann natürlich auch ins Auge fassen, wenn man das diskutiert.
Und ich glaube, man darf halt auch nicht Handlungsmacht wegnehmen, gleichsetzen mit Cutscenes, weil auch sowas wie Aerith stirbt in Final Fantasy VII hätte nicht in einer Cutscene stattfinden müssen.
Ja, also
das ist ja durchaus, die Macht zu nehmen, zu sagen, das passiert jetzt trotzdem, trotz allem, was du versuchst zu machen, ist ja nicht gezwungen, dass es in einer Cutscene stattfindet. Deswegen würde ich sagen, klar, Cutscenes sind natürlich auch absolut probate Mittel, können es sein, eine Geschichte voranzutreiben. Und das bedeutet ja auch nicht, Cutscenes sind per se schlecht oder so, oder es ist schlechtes Erzählen oder faules Erzählen. Das ist halt nur, glaube ich, das Naheliegendste, weil es einfach das Tradierteste ist, wenn es in einem visuellen Medien geht. Und dass du als Passiver davor sitzt und es geschehen lässt und zuschaust so. Und aber ja, auf jeden Fall kann eine Cutscene auch ein total effektives Stilmittel sein, wenn du zum Beispiel in einem Spiel die ganze Zeit eine absolute Wirkungsmacht hattest und deine Entscheidungen sich genau ausgewirkt haben auf das Spiel und plötzlich dir das genommen wird, dann ist das natürlich auch ein total krasses Stilmittel. Aber das, ganz ehrlich, in der Realität passiert das ja so gut wie nie, sondern das Gegenteil ist der Fall. In den Cutscenes passieren Dinge und während zwischendurch steuerst du zwar, aber es passiert nichts, sondern du führst einen Gameplay-Loop aus. Das klingt jetzt alles so sehr irgendwie despektierlich, muss es gar nicht sein, aber ich glaube, dass...
Ja, aber das stimmt schon. Es gibt ja Videospiele, die da wirklich aktiv drunter leiden, dass sie ihre Geschichte eigentlich nur in den Cutscenes erzählen. Mhm. Sowas wie Spec Ops The Line ist ja da ein gutes Beispiel, das ja immer so als Antikriegsshooter gehypt wird. Aber schlussendlich bricht sich's darauf nieder, in den Cutscenes werden so die großen kritischen Fragen an den Krieg gestellt. Und dann in der nächsten Spielsequenz mähst du halt wieder mit deinen Sturmgewehren feindliche Soldaten nieder.
Ja. Last of Us ist ja genau das Gleiche, vor allem Teil 2. Ja, also absolut, ist die große Erzählung über den endlosen Kreislauf von Gewalt und Rache. Und es wird da gehadert über eine Person, die ich jetzt habe, in einer Cutscene, die umgebracht wurde, auch noch schwanger dazu. Und um zur nächsten Cutscene zu kommen, töte ich aber erstmal 50 NPCs. Aber ohne Probleme halt. Ne? Das ist genau die diese Dissonanzen, die dann da auftreten, die auch, wie gesagt, total interessant sein können, wenn sie dann genutzt würden. Und das passiert eben sehr selten, finde ich zumindest.
Ja, das wäre für mich jetzt auch das naheliegendste, weil auch irgendwie noch aktuellste Beispiel gewesen, The Last of Us 2. Weil diese Kluft zwischen diesen beiden Ebenen, die für mich auch den ja, die Freude beim Spielen ein bisschen kaputt gemacht hat.
Gab's nicht so bei Metal Gear Solid 3, glaube ich, diese viel diskutierte Sequenz, wenn wir jetzt gerade über Tod in Cutscenes reden, wo Solid Snake so seine Mentorin umbringen muss. Und der Spieler das aber mit einem Tastendruck in dieser Cutscene selber machen muss. Und dann habe ich da auch schon mal öfter so gehört, dass viele Leute das einfach nicht übers Herz gebracht haben. Und da tatsächlich so... das ist wirklich dann nochmal so eine ganz interessante Synthese aus so Cutscene und bezogen auf Handlungsmacht, wo es dann heißt, okay, eigentlich nimmt ihr diese Cutscene die Handlungsmacht, diesen Tod zu vermeiden. Der wird passieren. Aber stell dich trotzdem vor die Entscheidung, du führst den aktiv herbei oder du spielst dann eben nicht weiter. Und ja, da wäre dann mal ein Beispiel, dass es wirklich sehr, sehr gut genutzt hat, so diese philosophische Implikation oder diese erzählerische Implikation, die so Cutscenes dann tatsächlich haben.
Eine ähnliche Diskussion gab es ja in der Foltersequenz von GTA 5, die man nicht umgehen konnte und deren Ablauf überhaupt gar nichts daran geändert hat, wie die Handlung nachher weitergegangen ist. Also in welcher Reihenfolge du welches Folterwerkzeug angesetzt hast bei diesem Menschen, war völlig egal. Es war halt quasi, du musstest in die aktive Rolle des Folterknechts übergehen. Und da ist ja quasi noch mal die nächste Ebene, du musst dich für ein Werkzeug entscheiden, sozusagen. Also hast dann auch noch diesen, ja, je nachdem, wie weit du in die Welt eingetaucht bist, Ekel und diese Abscheu zu überwinden.
Es ist halt auch so, du musst ein Werkzeug wählen, weil das Videospiel muss halt weitergehen. Ist aber eben nicht, du musst ein Werkzeug wählen, denn unsere Erzählung ist wichtig und steht dir gerade im Mittelpunkt. Es ist einfach nur so, du musst jetzt halt einen Knopf drücken, sonst passiert hier nichts. Das finde ich jetzt auch mal so, was ich leider oft erlebe, so dieses, ja, musst dich entscheiden, weil sonst haben wir hier jetzt eine Pause. Weil wir haben uns entschieden, an dieser Stelle sollst du dich entscheiden. Aber es hat eigentlich überhaupt keine Rolle.
Der Reminder, dass man gerade noch ein Videospiel spielt.
Genau, du hast Controller in der Hand. Achtung, der geht gleich aus, wenn du es zu lange liegen lässt.
Genau. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten in dieser Diskussion, was ist Gutes und was ist nicht so Gutes erzählen.
Bevor du die Frage einleitest, möchte ich mich bei allen Metal Gear Solid Fans entschuldigen, weil ich in Bezug auf Metal Gear Solid 3 von Solid Snake gesprochen habe, das aber, glaube ich, Big Boss war. Aber ich komme da sowieso nicht damit.
Wie viele Spoiler willst du hier eigentlich noch raushauen?
Das ist auch so ein Plot-Twist, oder? Ich habe nie gespielt. Jetzt bin ich hier. Das ist eine von den ganz großen Lücken in meinem Videospiel die habe ich ja nicht selbst gemacht, in meinem Videospiel was auch immer, in meinem Videospiel ist Metal Gear.
In deinem Videospiel. In Matthias, dem sein lebendes Spiel, findet man kein Minigame, das Metal Gear Solid hat.
Bisher nicht, nein.
Die ersten Teile mochte ich gerne. Beim Teil 3 bin ich schon wieder irgendwie
eingeschlafen.
Ja, und habe dann damit aber auch diesen alten Mann dann besiegt. Noch ein Spoiler. Naja. Spoiler. Genau, du hast am Anfang schon Journey erwähnt als eins aus dem Indie-Bereich, wer das nicht kennt. Was, wenn man jetzt böse Zungen würden sagen, das hat keine Handlung. Du hast vorhin schon das quasi entkräftet, das gibt eine Handlung, egal wie dezent und simpel die vielleicht auch ist oder uneindeutig die ist. Es gibt irgendwie eine Handlung, aber das Spiel will weder damit begeistern, dass es so eine tolle Handlung anbietet, noch ist es irgendwie quasi objektiv feststellbar, was die Handlung ist, weil das ein total individuelles Erleben ist, was da den Reiz ausmacht. Und das hast du schon als gutes Beispiel benannt. Was sind denn noch so konkrete Spiele, wo ihr sagt, hier wurden die Mittel, die ein Videospiel zur Verfügung stellt, total gut genutzt, um eine andere Form, auch so ganz verschieden von der Literatur, verschieden vom Film, von Serien, vom Bühnenprogramm oder was auch immer, wo es einfach gelungen ist, dieses Medium erzählerisch an einen neuen Punkt vielleicht auch zu bringen.
Ich würde sagen, was eigentlich total was überhaupt nicht mit diesen Werkzeugen zu fassen ist, die wir jetzt vorhin alle genannt haben, eigentlich jedes Multiplayer, Online-Multiplayer-Spiel. Also das, wo eigentlich das, was du mit Menschen erlebst, die Geschichte ist, wenn man so möchte, du aber gleichzeitig immer noch eigentlich der Erzähler bist, dein eigener, also gleichzeitig mit den Diskurs selbst machst und die Handlung dadurch kreierst, aber das halt jedes Mal komplett anders passiert, weil jedes Mal du mit anderen Menschen oder auch mit den gleichen Menschen in einer anderen Dynamik, in einer anderen Konstellation, die verhält sich anders, darum verhältst du dich wieder, also sind viel mehr Variablen plötzlich da, die alles veränderbar machen, noch viel mehr als normalerweise sowieso in einem Videospiel. Also ich finde wirklich alles Multiplayer, eigentlich alle Multiplayer-Spiele und vor allem Online-Multiplayer-Spiele haben genau das. Eigentlich können keinem anderen Videospiel, da wird dann halt ganz oft ja auch so nach der Geschichte, keine Ahnung, ich gucke mir jetzt The Division an, auch wenn ich selbst einer von den Personen bin, die das halt stark kritisiert haben, weil es problematische Dinge tut, aber wenn man halt diesen Multiplayer-Modus sich anguckt, dann halt versucht immer noch die Geschichte als die Rahmenhandlung zu sehen, die dieses Spiel bietet, nämlich irgendwie Postapokalypse, Washington DC Teil 2, bla bla bla, ist eigentlich verfehlt, weil eigentlich ist die Narration oder beziehungsweise die Geschichte, wenn wir in diesem Fall jetzt wollen, von einem Multiplayer-Match, was zwischen diesen Leuten passiert und nicht die Rahmenhandlung, die ist eigentlich da egal, sondern das, was passiert zwischen den Leuten. Und ich glaube, das ist etwas, was Videospiele sehr, sehr eigen macht und dann halt alles, wo es funktioniert, das Gameplay, also das, was ich mache, beeinflusst die Handlung oder ist sogar die Handlung. Je näher Handlung, und wenn man es jetzt wieder auf literaturwissenschaftliche, je näher Diskurs und Histoire zusammen sind und nicht getrennte Ebenen, also ne, so wie ich etwas steuere, ist gleichbedeutend mit, was erzählt wird eigentlich.
Sag doch einfach What Remains of Edith Finch.
Komm, nee, sag ich jetzt nicht. Sag ich vielleicht später nochmal. Aber da, wo je näher sich das annähert, und das ist zum Beispiel in allen Multiplayer-Spielen meiner Meinung nach, ist das eigentlich eins, weil das, was ich steuere und das, was die anderen steuern, ist das, was wir erleben und ist die Geschichte. Je näher das zusammenkommt, desto mehr wird da die Eigenartigkeit und das Besondere von Videospielen erlebbar. Und erlebbar ist, glaube ich, zum Beispiel auch ein Begriff des Erlebens, der nur sehr, sehr schwer zum Beispiel auf Literatur angewendet werden kann, auf die Art und Weise, wie er in Videospielen gebraucht werden kann. So. Und das ist für mich die Frage war, was Videospiele, was Gutes zu erzählen ist, ne?
Ja, ich finde die Frage damit sehr gut beantwortet.
Okay, gut.
Freut mich. Ja. Ich würde den eben von Matthias gedroppten Ball aufnehmen und auch sagen, dass das eine Technik ist, die man durchaus auch auf Singleplayer-Spiele übertragen kann. Dann allerdings noch ein bisschen abstrakter, nämlich es gibt ja auch Spiele, die sehr, sehr stark mit einem Avatar arbeiten, also einer Form des Protagonisten, die sehr, sehr wenig selbst mitbringt. Also jetzt beispielsweise kein Avatar wäre sowas wie Geralt von Riva in The Witcher, der eine sehr, sehr ausgefeilte Backstory hat, über den hier vorher schon so 7 Bücher geschrieben wurden. Und der natürlich auch...
Die könnte man ja ignorieren, aber das macht...
Die könnte man ignorieren, weil der Autor tot ist, wie wir gelernt haben. Aber der auch innerhalb des Spiels natürlich eine sehr starke Besetzung hat. Im Gegensatz dazu wäre ein Avatar sowas wie The Dragonblood in Skyrim, der halt eigentlich bloß auf diesen Faktor...
Also nicht Dragonborn? Sorry, ich bin kein Skyrim... Spieler. Das
ist halt Dragonborn. Dragon Ball vielleicht auch.
Son Goku aus Skyrim.
Ist eigentlich Son Goku aus Skyrim, genau. Also der bringt halt keine Eigenschaften mit. Der ist gestaltbar und schlussendlich sagt er auch nichts und du siehst den auch kaum. Also ist das Erleben, was über diesen Avatar stattfindet, nochmal viel, viel stärker über die eigentlichen SpielerInnen geprägt als jetzt über diesen Protagonisten, der da auftritt, weil es eben vielleicht gar kein Protagonist ist, sondern eben nur ein Avatar. Deswegen würde ich argumentieren, dass man in der Rezeption oder eben im Spielen die Handlungen, die passieren, auch eben doch mal anders und vielleicht auch mehr auf sich als Spieler gerichtet waren. Mhm. Weil das passiert ja nicht Geralt von Riva, sondern jetzt tatsächlich eher mir, weil ich das Ganze auch aus der Ego-Perspektive wahrnehme. Mhm. Ich interpretiere, wie diese Antworten gemeint sind. Das ist was, was mir bei The Witcher auch sehr oft passiert ist, dass ich irgendeine Dialogoption angeklickt habe und das, was rausgekommen ist, ganz anders war als das, da stand. So, das passiert bei sowas wie Skyrim eben nicht, dadurch, dass es nicht sprachlich ausgegeben wird und du trotzdem dann die Reaktion eben darauf bekommst, wie du es denkst, gemeint zu haben, ohne dass dann nochmal eine Diskrepanz zwischen dir und dem Protagonisten liegt. Die wird halt wirklich komplett ausgemerzt und somit ist dein Erleben oder das Erleben der SpielerInnen auch nochmal, wie Matthias es schon bei den Multiplayern gesagt hat, super, super nah dran an der Handlung, die dann schlussendlich geschieht.
Das ist ein total cooler Aspekt und das ist, führt mich auch zu meiner Antwort auf meine Frage. Ich würde da nämlich auch sowas wie Divinity, Original Sin, also beide Teile nennen, die ja von der Erzählung ähnlich angelegt sind, zumindest wie Skyrim. Aber nochmal die Besonderheit bergen, dass man die zu zweit spielen kann und da halt dann nochmal dieser soziale Aspekt und der Austausch darüber, wie man das gerade wahrgenommen und empfunden und interpretiert hat, zum Teil der Erzählung wird. Also ich habe beide Teile mit meiner besten Freundin gespielt und ich glaube, ich habe nie ein Rollenspiel erlebt, bei dem ich so viele Hussa-Momente hatte, also wirklich so Fragmente einer ganz großen, beziehungsweise anders. Es gibt ganz, ganz viele kleine Erzählungen, die aber alle in irgendeiner Form mit dem ganz großen Ganzen in Verbindung stehen. Und das können die kleinsten Nebenschauplätze an irgendeinem abgelegenen Strand irgendwo auf der Weltkarte sein, wo du nur durch Zufall vorbeigekommen bist. Und du kannst am Ende des Spiels irgendeinen Verweis darauf entdecken, dass das relevant war für dieses große Ganze, was du erlebt hast. Und je mehr dieser Puzzlestücke man dort findet und einordnet in das große Ganze und dann aber gemeinsam auch noch, man kann dann, man ist auch nicht gezwungen, zusammen die ganze Zeit rumzulaufen, sondern die eine Figur oder der eine Avatar, der ist an der Ecke der Welt und ich bin an der Ecke der Welt und man tauscht sich darüber aus, was man gerade erlebt und was man gerade für Hinweise findet, die einen voranbringen, um das zentrale Rätsel, die Main Quest sozusagen, voranzutreiben oder das Rätsel zu lösen, wie oft man da so eine Aha-Momente hat, in denen man dann erstmal den Controller niederlegt und zusammen auswertet, okay, jetzt lass uns noch mal Revue passieren, was wir alles schon wissen, was wir alles erlebt haben und wie unsere Figuren jetzt dazu stehen. Wir haben dann auch unsere beiden Hauptcharaktere so ausgestaltet, dass die mitunter auch mal eine Diskrepanz oder einen Konflikt über eine bestimmte Entscheidung hatten, weil die moralisch anders bewertet hatten. Oder wir haben uns so viel darüber ausgetauscht, was uns ein bestimmtes Volk in dieser Welt bedeutet, was uns ein bestimmter Handlungsstrang bedeutet. Das war so aufgeladen, dass dann entscheidende Momente, in denen eine Figur gestorben ist, in dem eine Fraktion vom Feind irgendwie niedergeschlagen wurde oder so, dass sie so einen emotionalen Impact dann auf uns hatten, dass wir dann auch erstmal gemeinsam die Trauer darüber bewältigen mussten, weil wir vorher schon gemeinsam über den Austausch darüber das so aufgeladen haben, was, wenn man einfach nur dieses Spielfeld betrachtet, gar nicht so offensichtlich ist, weil dieses Spiel, was die Inszenierung an sich angeht, jetzt nicht besonders herausragend ist. Da gibt es keine krassen Charakteranimationen, da gibt es keine krassen Zwischensequenzen oder sowas, die das künstlich aufladen. Du musst es selbst mit Bedeutung versehen. Und das hatte ich selten bei einem anderen Rollenspiel als bei diesen beiden. Ja. Ich habe das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wie ich das beschrieben habe, aber vielleicht könnt ihr nachfühlen, was ich meine.
Voll. Und ich glaube, was interessant ist, wenn man das versucht rückzuwenden, wenn man jetzt zum Beispiel ein Buch schreiben wollen würde über euer Divinity Original Sin, dann würde dieses Buch nicht die Geschichte von Divinity Original Sin wiedergeben, sondern sie würde euch beide als Charaktere beschreiben, die das Spiel spielen und eure Interaktion während des Spiels. Also weißt du, diese Ebene ist es halt, die Videospiele so besonders macht. Genau diese Ebene, was passiert auf dieser wenn ich mit dem Spiel interagiere, wenn ich vielleicht sogar mit mehreren Leuten mit dem Spiel interagiere, was passiert da in einzigartigen Erlebnissen und Momenten. Und deswegen halt auch eigentlich die Geschichte fast egal dann eigentlich ist, ne, in dieser Konstellation die Geschichte egal, die Geschichte des Spiels egal ist, sondern es ist immer die, wie reagiere und interagiere ich mit dem Spiel. So, und das ist das Interessante daran, ja.
Ich glaube, ich muss jetzt auch doch nochmal Dark Souls an dieser Stelle erwähnen.
Ja, das darf eigentlich wirklich nicht fehlen.
Es darf wirklich nicht fehlen, deswegen man redet ja immer sehr, sehr viel über den Schwierigkeitsgrad und die Bosse und bla bla bla, schlag mich tot. Aber was, glaube ich, so das zentrale Aspekt dieses Spiels ist, ist einfach die Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt. Auch wie unfassbar unemotional es seine Geschichte fast erzählt. Und das sämtliche Art und Weise der Rezeption dieser Geschichte. Ich glaube, wenn man sich wirklich für diese Geschichte interessiert, kommt man nicht drum herum, um sich mal so ein paar YouTube-Videos anzuschauen, die das irgendwie aufarbeiten und versuchen, das nachzuerzählen. Und der Punkt dieser YouTube-Videos ist, wenn man das dann nochmal weiterguckt, ist eigentlich schon fast nicht mehr diese Geschichte einfach nur so, also zu sagen, ich arbeite jetzt die Handlung, also das, was wird erzählt, auf, sondern daraus eine neue Art von Erzählung zu machen, sondern das, wie habe ich das wahrgenommen? Wie rede ich das? Welche Geschichte oder welche neue Geschichte schreibe ich jetzt mit diesem Charakter? Was sind die Anhaltspunkte in dieser Welt und wie kann ich diese Geschichte erzählen? Und so widersprechen sich ja auch einige dieser Leute, die diese Geschichten wieder erzählen. Und das ist eigentlich so ein unglaublich fantastischer und kreativer Aneignungsprozess, der da in dieser Community stattfindet, wo irgendwie in verschiedenen Foren, auf YouTube, auf Wiki-Seiten, auf Reddit, was weiß ich, schlag mich tot, wirklich auf unglaublich vielen Plattformen versucht wird, diese Geschichten aufzuarbeiten und das angepasst an diese jeweilige Plattform neu zu verhandeln, was da passiert ist. Und das ist eigentlich bei jedem From-Software-Spiel wieder, so dass man sagen kann, dass dieses Spiel in dem, wie es erzählt, nochmal viel weiter wirkt, weil es tatsächlich andere Leute dazu anregt, selbst nochmal zu erzählen.
Und da schließt sich total interessant, wie ich finde, der Kreis zu Mittelalterliteratur, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, wo es eine orale Tradition gibt, die. Und bei Videospielen, da kann man es fast andersrum beschreiben. Es gibt das Videospiel, wenn man das übersetzen möchte, in die Literatur, der Text, der festgeschrieben ist, und dann die orale Tradition, was damit gemacht wird, was alles passiert und so weiter und so fort. Und dieses, das ist das, was ich eben auch meinte, was ich total interessant finde, dass man, wenn man Videospiele mit Literatur vergleicht, sogar noch viel besser diese Mittelalterliteratur nehmen kann, die halt ähnlich erzählt sogar, wie Videospiele oftmals, ähnlich erzählt, auch ähnlich teilweise erratisch, fast schon inkohärent, weil ich ganz oft ist ja auch Videospiel erzählen total inkohärent, dass wenn ich irgendwie mit Mission A und dann mache ich Z und dann irgendwann erst 3 Stunden später gehe ich zu B, also weißt du, da ist ja auch ganz oft Erzählen drin, was erstmal überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Naja. Und diese ganzen Sachen finde ich total spannend, sind in Mittelalterliteratur auch drin, deswegen ich immer nur allen Leuten raten kann, sich ein bisschen mit so Literatur, mit Mittelalterliteratur oder vor allem der Theorie der Mittelalterliteratur auseinanderzusetzen, wo halt genau dieses, und das, was du gerade erzählt hast, Stefan, alles erinnert mich halt total daran, dieses, dass dann eine Community, eine Gemeinschaft entscheidet, wir wollen diese Geschichte ein wenig anders erzählen, deswegen erzählen wir sie auf eine neue Art und Weise, und das ist genau das eigentlich so ein bisschen.
Und das, was du halt auch schon gesagt hast, also die Art und Weise, wie Spiele gespielt werden, teilweise so irrational, teilweise weg von der Main Quest oder Entscheidungen, die schwierig sind, absichtlich hinauszuzögern, weil man noch mehr von dieser Welt sehen möchte.
Also, oder absichtlich destruktiv spielen. Das finde ich auch immer mega interessant. Leute, sowas wie die Glitches, Speedruns, diese ganzen Sachen austesten wollen, wie sehr kann man ein Spiel kaputt spielen, wenn man eigentlich so will. So gegen den Strich spielen, was ja auch in der Literaturwissenschaft gegen den Strich lesen halt, alles so poststrukturalistische, postmoderne Literatur und so weiter und so fort, Dekonstruktivismus, also auch alle Sachen, die es halt tatsächlich da überall schon gibt, und das finde ich total spannend, halt auch so dieses, dass es auch ein Teil von Erzählen ist, zu sagen, so ich spiele komplett gegen den Strich und gegen das, was das Spiel mir eigentlich vorgibt. Das ist auch meine Art der Erzählung dann halt, ne?
Das glaube ich, also da hinkt halt der Vergleich dann zum Film auch absolut, weil ein Film an sich, glaube ich, nochmal ein viel geschlosseneres Medium ist als ein Videospiel. Während natürlich kann man aus Filmen irgendwie Mashups machen und das auch alles neu verwenden. Aber ich glaube, jede Rezeption eines Videospiels ist in dem Sinne, dass es dem Spieler Angebote machen muss, um ihn aktiv zum Handeln und zum Rezipieren zu bringen. Mhm. Dass es da einfach sich viel offener gestalten muss als jetzt so ein geschlossener Film.
Und daraus ableiten so ein bisschen auch, das ist zwar nicht wirklich, aber dieses Schreiben oder Reden über Videospiele und kulturelle Besprechung von Videospielen automatisch dadurch eigentlich noch subjektiver wird, weil ich immer nur das wiedergeben kann, was ich erlebt habe. Klar, in einem Film auch das Gleiche wieder. Ich schaue einen Film mit meinem ganz eigenen Horizont, dem, was ich erlebt habe. Ich ordne alles so ein, wie nur ich es einordnen kann, weil ich mein Leben geführt habe. Klar, da ist auch immer die Subjektivität drin, aber noch mehr Subjektivität in Videospielen eigentlich, weil ich vielleicht bestimmte Sachen gar nicht erlebt habe oder ganz anders erlebt habe, in einem anderen Zeitpunkt erlebt habe. Ne, also dieses, die Kontingenz, wenn man so möchte, das Zufällige vom Videospielen eigentlich auch nochmal total beeinflusst, wie wird über Videospiele gesprochen und eigentlich noch fast es noch unmöglicher macht. Objektive Besprechung von Videospielen ist halt wirklich, wie ist die Grafik, wie ist der Sound, wie ist die Steuerung. Und alles andere kann nur höchst subjektiv sein eigentlich. Noch viel mehr als in Videospielen, glaube ich. Als in Filmen oder anderen Medien, glaube ich. Ja. Wenn es um eine wertende Besprechung geht natürlich. Wenn es jetzt einfach nur darum geht, einzuordnen, was macht das Spiel, vielleicht nicht. Aber wenn es um eine wertende Besprechung von Videospielen gibt, also eine kulturelle eher, keine theoretische oder wissenschaftliche, dann bin ich automatisch immer viel subjektiver.
Ja, dann nähern wir uns jetzt dem Ende der Folge und zum Ende der Folge, ach, diese Überleitung, die habe ich mir gerade nebenbei ausgedacht, während ihr geredet habt, möchte ich von euch wissen, braucht es das Happy End? Ist das Spiel nur dann gut erzählt, wenn ihr irgendwie ein fröhliches Ende finden könnt? Oder könnt ihr auch mitten in der Erzählung aus dem Spiel aussteigen und das ist in Ordnung?
Ich schließe meine Videospiele immer selbst ab. Das Videospiel schließt sich nicht ab. Ich schließe das Videospiel ab. Ich entscheide selbst, wann ich genug von einem Videospiel habe und ob das Videospiel selbst der Annahme ist, dass das Ende ist, ist mir dann recht egal. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du meinst, ne? Also dieses, ich muss das Ende, das offizielle Ende, in Anführungszeichen, eines Videospiels nicht sehen. Ich muss nicht, dass sich ein Videospiel auserzählt, weil ich noch viel mehr als in anderen Medien. Ich lese auch ein Buch irgendwann nicht weiter, wenn es mich mehr interessiert, bin ich nach Seite 50 halt raus. Ich bin nicht einer von denen, die es dann zu Ende lesen müssen. Aber noch viel mehr in einem Videospiel entscheide ich selbst und mache es von meiner eigenen Stimmung und meinem eigenen Empfinden abhängig, ob ein Videospiel auserzählt ist oder nicht. Und ich brauche deswegen auch kein Happy End.
Und Stefan?
Also ein Happy End brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe immer noch so ein bisschen die Fear of Missing Out, dass wenn ich ein Videospiel nicht zu Ende gespielt, einen Film nicht zu Ende geguckt, eine Serie nicht zu Ende gesehen, ein Buch nicht zu Ende gelesen.
Kannst du nicht mitreden.
Ain't nobody got time for that. Da werde ich auch noch hinkommen, wahrscheinlich irgendwann. Bin ja noch jung, ich habe noch Zeit.
Ich hätte schon immer, ich musste da nie hinkommen, ich war schon immer da.
Ich bin ähnlich alt wie Matthias und habe es immer noch nicht abgelegt, von daher mach dir keine Hoffnung,
Stefan. Das sind ja einfach traurige Perspektiven, die mir da gegenüber sitzen.
Ja, vielleicht sind wir einfach traurige Personen.
Traurige Personen.
Aber es ist das Schöne an einem Videospiel, in einem Assassin's Creed Odyssey, nach 20 Stunden, ich habe ein paar Sidequests gemacht, ich habe die Welt ein bisschen erlebt, ich habe die Atmosphäre, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Atmosphäre ist für mich das immer mehr
das Schlagwort. Das wird die nächste Folge.
Vielleicht.
Ja, ey, stimmt.
Und dann habe ich selbst entschieden, diese Histoire ist für mich jetzt beendet, weil ich sie selbst beende, weil ich der Erzähler bin in einem Videospiel. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, was ich auch total interessant ist. Es gibt ja trotzdem, kann es ja Erzähler in Videospielen geben. Es gibt ja jetzt Videospiele, die Erzähler haben, im wahrsten Sinne, die jemanden off Stimme haben, die reinspricht, was auch eigentlich total spannend ist, aber das ist nochmal ein ganz weites Feld, wie Effi Briests Vater sagen würde. deswegen, für mich ist das Schöne an Videospielen sogar, dass ich selbst bestimmen kann, Schnauze voll, Abschluss. Und je offener die Spielwelt eigentlich ist, desto einfacher fällt mir das.
Ich bin noch viel schlauer. Für mich ist Assassin's Creed schon beendet, bevor ich es angefangen habe.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Mir ist gerade aufgefallen, es ging um audiovisuelles Medium und ich habe nichts über audiovisuelle Dramaturgie gesagt oder audiovisuelle Erzählweise.
Shit. Dann musst du wohl nochmal kommen, schade.
Ja, ich wollte auch irgendwann noch den Chronotopos auspacken, aber den packe ich jetzt gar nicht mehr aus.
Es ist pack mal hier nicht deinen Chronotopos aus, mein Freund, die Kamera ist an.
Da ist der Chronotopos.
Ah, oh, pack den weg, das will keiner sehen.
Ist aber eine spannende Sache. Die Verbindung von Ort und Zeit ist in Videospielen nämlich ein unglaublich spannendes Thema.
Ja, dann würde ich mal sagen, einer von euch beiden moderiert die nächste Folge und der andere dann die übernächste Folge und wir erzählen dieses Thema weiter, weil es da noch ganz viel zu erzählen gibt offensichtlich. Aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon ganz viel gelernt und habe mich gut unterhalten gefühlt von eurem Fachwissen. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und wenn euch dieses Thema interessiert hat, dann lasst doch mal einen Kommentar dazu da, ob ihr euch vielleicht mehr in diese Richtung wünscht. Ansonsten macht es wie gehabt und schreibt uns einfach gar kein Feedback, aber, aber hört schöne, vielleicht trotzdem.
Das ist auch eine tradierte, orale Form, die wir etabliert haben.
Ja, richtig. Und einfach, weil ich es kann, erzähle ich auch noch mal, dass wir ein Newsletter haben, ein Steady-Newsletter. Abonniert den, der ist hier hinten ganz am Ende der Folge richtig gut platziert.
Ja.
In dem Sinne, vielen lieben Dank, Stefan, für deine Zeit. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, vielleicht bist du mal wieder am Start.
Gerne, also mir hat es viel Spaß gemacht.
Das freut mich doch zu hören. Und allen anderen wünsche ich, wann immer die das jetzt hören, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Weißt du, was mich am Anfang ein bisschen sauer gemacht hat, René? Du hast nicht den Witz gemacht, wir erzählen übers Erzählen.